Einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder Mittag von der Gamescom. Dritter Tag. Wir sind heute mal nicht im Kofferraum, sondern im Hotel und bereiten uns seelisch und moralisch auf das User-Abendessen vor, das dramatischerweise noch eine Auswechslung in letzter Sekunde mit sich brachte. Gute Besserung an den entsprechenden User. Und ja, wir berichten von unseren Erlebnissen an Tag 3 auf der Gamescom in Köln. Und ich fange gleich mal an. Ich habe nicht so viel gesehen heute, aber es fing gleich richtig spannend an. Und zwar konnte ich Elite Dangerous mit der Oculus Rift DevKit V2 oder auch Crystal Cove genannt ausprobieren. Und das war wirklich der Hammer. Ich habe ja vor 2 Tagen mit Morpheus das Eve Valkyrie gespielt. Das war ein bisschen unscharf, war auch ein bisschen hektisch. Ich kannte das Spiel auch nicht. Und jetzt saß ich in meinem doch gewohnten Umfeld und allein schon die Raumstation da am Anfang, wenn man da unten hochgefahren kommt und dann startet und da rausfliegt, das war wirklich gigantisch. Zumal ich wohl in einem riesenhaften Lacon 9 Freighter drin saß und den trotzdem sicher, aber auch arschlangsam durch das Tor nach draußen gebracht habe. Dann habe ich noch einen Kampf erlebt, ein paar Minuten lang, und war wirklich schon nicht unbeeindruckt davon, wie viel plastischer das Ganze wirkt und wie viel größer auch das eigene Raumschiff. Gut, nun ist es ein Riesenraumschiff, und wenn man nach links und rechts guckt, sieht man massive, ja, Außenwände des Raumschiffs. Also das Cockpit scheint auch nach hinten verlagert zu sein, nicht direkt nach vorne zu gehen. Und am lustigsten war es, als ich dann nach unten schaute und natürlich nicht meinen Bauchnabel sah in meinem gestählten Körper, sondern einfach den Pilotensitz, weil ich quasi so durch mich durchgucken konnte, durch meine virtuelle Figur. Und als ich mich dann komplett umgedreht habe, das ging dank Movement-Tracking mit der Kamera, die ja Teil des Systems ist, ab der V2, also Kamera auf dem Monitor, die quasi die Kopfbewegung auch noch interpretiert, konnte ich mich wirklich komplett umdrehen, und da ging es dann so eine Leiter wie auf einem Schiff runter, also so eine Treppenleiter und noch in andere Räume, und es war riesengroß hinter mir. Das war schon beeindruckend. Ja, und das würde ich gerne damit spielen. Es war allerdings ein bisschen unbequemer als die Morpheus, und dafür war es ein bisschen schärfer, aber man hat auch ganz deutlich statt weißer Sterne, und das liegt wohl an dieser OLED-Technologie, die irgendwie Farben durch 3 nebeneinander liegende Punkte erzeugt. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Auf jeden Fall sah man deutlich nicht einen weißen Punkt als Stern, sondern quasi mehrere farbige Punkte nebeneinander, die halt nicht genau weiß ergeben haben. Und das war schon ein bisschen desillusionierend. Aber ansonsten ganz toll. Sehr scharf, kleine Texte konnte man nicht lesen, da muss wahrscheinlich auch einfach für so eine Nutzung der Entwickler, also Frontier, die Textgröße noch erhöhen. Und dann habe ich im Wesentlichen nur noch bei Calypso mir 2 Sachen angeschaut. Das eine war Crooks, ganz seltsam geschrieben, so ein 70er Jahre The Clue oder der Clue-Derivat von den Machern, die noch übrig geblieben sind, von Demonicon. Die haben sich jetzt umbenannt in, oh Gott, Skilltree Studios, damit sie keiner mit Demonicon in Verbindung bringt. Ganz nette Jungs, wissen, glaube ich, auch, was sie tun. Und man plant da quasi eine Abfolge von Bank Robberies heißt es eben. Und hat dafür 3 Spezialisten mit verschiedenen Fähigkeiten und ein ganz gutes Interface, wo man dann so bestimmte Aktionen automatisch gleich macht. Wenn man den Pfad durch eine geschlossene Tür führt, dann ist ja klar, was man damit machen will. Und es gibt auch so ein Wait for Go, oder wie sie es genannt haben, Symbol. Damit kann man zum Beispiel einen der 3 Bankräuber warten lassen, bis zum Beispiel so eine Lichtschranke entfernt wurde, bevor er dann weiter seine Aktionen ausführt. Sah gar nicht blöd aus, bin ich mal gespannt drauf. Und auch gar nicht blöd, aber noch sehr, sehr früh aussehend, war vom Daniel Dumont vorgestellt das nächste Spiel aus der Wirtschaftssim- und Aufbauspielecke, wobei es dieses Mal eben kein Rise of Venice oder Patrizia wird, sondern eine Mischung aus Patrizia und Civilization, aber doch handelslastig. Man hat da eine Europakarte, kann auch sehr schön ranzoomen an die Alpen hier und da, hat auch eine wohl unendliche Sichtweite und gründet eine Stadt und muss dann halt weitere Städte gründen, für Nachschub mit Ressourcen sorgen. Der Kampf ist sehr abstrahiert. Es geht also doch vor allem um das Einrichten von Handelsrouten wieder, aber eben im Prinzip in einer riesigen Sandbox, Und das Lustige ist, die Beförderung, die man bekommt, weil es ist das Ziel, dass man quasi eine Nation gründet und irgendwann dann Kaiser wird, sind einzig und allein an der kontrollierten Landfläche festgemacht. Und das Ding heißt Grand Ages Medieval, hat aber nichts zu tun mit diesem Grand Ages of Rome. Das ist wohl mehr eine Publisher-Entscheidung als eine inhaltliche. Und das war's auch schon bei mir und ich gebe über an den Fabian.
Und der Fabian hat mal wieder nicht allzu viel zu berichten. Ich habe mich mit der Kamera versucht, in die Mengen zu stürzen und ein paar Aufnahmen zu machen, was aber an mehreren Dingen gescheitert ist. Ja, ziemlich voll war es auch mal wieder. Erstaunlich, wie da die Leute überhaupt durchkommen. Ja, das war es auch schon.
Ja, dann mache ich mal weiter.
Ich frage mich, vielleicht sollte man aber auch mal sagen, das klingt immer so, als sei Fabian zum Spaß mitgekommen. Also der Fabian ist derjenige, der halt da guckt, dass auf der Webseite Dinge passieren und eingerichtet werden, der unsere Sachen bewacht und die jeweils hart erkämpfte Computerstation, die wir gerade belegen, vor anderen Bloggern, die das Menü ihres abendlichen Restaurantbesuchs schon mal angucken wollen als Teil ihrer Arbeit. Und jetzt kommt Christoph!
Christoph, hallo. Ja, ich fasse mich kürzer als Jörg, aber ein bisschen länger als der Fabian. Ich habe heute auch keine richtig großen Highlights mehr gesehen. Als erstes war ich bei Travian, da haben sie mir von ihrem Browser-Game, das ja auch Travian heißt, also von ihrem bekanntesten Browser-Game, das Travian heißt, die App gezeigt, die vermutlich noch Ende diesen Jahres erscheinen soll. Ja, die macht einen guten Eindruck, also sie haben das wirklich schön angepasst, das Browser-Spiel aufs iPad oder aufs iPhone und Android-Devices zu bringen. Das könnte wirklich ganz nett werden. Danach war ich bei Halo, habe mir die Masterpiece Collection angeschaut. Ja, da haben sie leider nicht wirklich viel Neues zur Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Dieses Mal hat das Video an der Stelle, wo er sagt, natürlich 60 Frames pro Sekunde, da hat es diesmal nicht geruckelt, wie bei der Vorführung auf der Pressekonferenz. Und sie haben erste kurze Szenen aus Teil 3 gezeigt, dass er keine Anniversary Edition wird, sondern einfach nur angepasst an die Xbox One. Ja, das sieht gut aus. Aber was mich ein bisschen gewundert hat, sie haben halt die ganze Zeit davon geschwärmt, wie viel besser das aussieht und sie hätten es intern halt miteinander parallel laufen lassen. Warum können die das nicht in dieser Vorführung zeigen? Also wenn sie das intern parallel laufen lassen, dann können sie das doch auch, das war ja sowieso nur ein Video, das sie abgespielt haben, hätten sie da auch machen können, haben sie aber nicht gemacht. Ja, der Halo-Channel wird halt genau das Richtige für die Halo-Jünger. Es soll wohl wöchentlich oder monatlich auf jeden Fall regelmäßig sollen Halo-Shows produziert werden. Ansonsten sieht man da halt sofort, wer von seinen Freunden gerade Halo spielt. Man kann Twitch-Streams sofort live verfolgen, inklusive Statistiken. Also man sieht zusätzlich neben dem Twitch-Stream noch, wie gerade der Stand ist, wer viele Kills hat. Ja, also für Halo-Jünger genau das Richtige. Und bei my.com habe ich dann unter anderem World of Speed gesehen. Das ist von ehemaligen Shift-Machern oder von einigen von denen. Ja, mir ist es nur noch mal zu arcadig, aber für ein Free-to-Play-Rennspiel, es macht schon Spaß. Also wir haben, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob das der richtige Spielmodus ist, 2 gegen 2 gespielt. Und es kam vorrangig nicht mal darauf an, als erst ein Ziel zu kommen, sondern die meisten Punkte zu sammeln. Und Punkte sammelt man halt zusätzlich zu gutem Fahrstil halt auch durch Erfüllen von Nebenaufgaben wie 45 Sekunden im Rennen hinter einem Gegner herfahren und halt im Windschatten fahren oder eine bestimmte Strecke zu driften während des Rennens oder Kurven also perfekt zu erwischen. Und dadurch kann man halt auch dann mit seinem Team gewinnen, wenn man eigentlich auf den Plätzen 3 und 4 von 4 lag. Könnte ganz nett werden am Ende. Und zuletzt war ich dann, also wovon ich jetzt noch erzählen werde, war ich bei Big Ben. Und zwar, die haben einen Controller, nicht einen Controller, ein Headset demnächst im Angebot, das komplett, also für die Xbox One, das komplett kabellos funktioniert. Bisher ging das deshalb nicht, weil Microsoft nicht zugelassen hat, dass man irgendwie das Mikrofon kabellos an die Konsole überträgt. Das soll jetzt funktionieren. Also bisher musste man ja immer mit dem Mikrofon den Umweg über diesen Headset-Adapter gehen, den man zusätzlich an den Controller anschließen musste. Das wird damit jetzt auch ohne Kabel funktionieren. Ja, wer möchte als nächstes? Der Jonas.
Okay, der einzige Titel, der wirklich groß und erwähnenswert in Anführungszeichen ist Ravenscry von Topware Interactive gewesen. Das ist ein Piratenspiel, was mich stark an Assassin's Creed Black Flag erinnert hat. Also man kann schleichen, man kann kämpfen, man kann sich seine eigene Crew zusammenstellen, man kann Kämpfe mit Schiffen ausführen, man fährt durch die ganze Karibik. Ja, aber im Großen und Ganzen wirkte es doch um einiges schlechter als Assassin's Creed Black Flag. Das lag vor allem daran, dass es noch keine Animation für die Gesichter gab und auch noch keine Sprachausgabe. Generell wirkte das alles so ein bisschen hölzern und noch ein bisschen veraltet, so grafisch. Ich glaube, dass sie noch einiges zu tun haben, und das wird ziemlich problematisch, weil im Oktober schon Release ist. Genau. Ansonsten habe ich mir noch einige kleinere Titel angeschaut, die auch nicht sonderlich groß erwähnenswert, glaube ich, sind. Ich habe bei Ubisoft getanzt zu Just Dance 2015.
Ist freiwillig?
Nein, nicht freiwillig, aber ich wurde gezwungen. Und sie haben jetzt auch ein neues mobiles Spiel vorgestellt, das quasi mit dem iPod in der Hand, dass man da auch tanzen kann. Ich habe sie dann gefragt, ob man das Spiel ob man da cheaten kann, und sie haben gemeint, es wäre schwer zu cheaten, also indem man einfach nur den iPod quasi mit der Hand bewegt. Und dann war ich noch bei Astragon und habe mir verschiedenste Simulatoren angeschaut mit Christoph zusammen. Der Landwirtschaftssimulator, was war noch dabei? Der Bausimulator und ein Zugsimulator, wo man so Zugstrecken baut. Alles sah im Großen und Ganzen relativ ähnlich aus, und das wäre es eigentlich von meiner Seite. Benjamin.
Ja, ich hatte heute doch noch einige Termine übrig, und da war sogar eine große Sache dabei, nämlich The Witcher 3. Und warum ihr euch fragt, warum wir einen Termin für den Tag machen, ist ganz einfach. Wir wussten vorab schon, dass CD Projekt leider nochmal dasselbe zeigen wird, wie das auf der E3 der Fall war. Aber zumindest im Interview hat sich dann doch das ein oder andere, eine oder andere neue Erkenntnis dann doch noch ergeben. Von daher hat sich das gelohnt. Und vor allem war auch unser User-Reporter Mert Demir mit dabei. Den hat CD Projekt da ohne Probleme natürlich auch noch mit reingelassen. Und so durfte er sich das auch mal anschauen und musste sich nicht mit der kleinen Präsentation begnügen, die am Namco-Stand stattgefunden hat, die er sich aber wohl auch angeschaut hat. Ja, ansonsten viele Indie-Sachen dabei gewesen, unter anderem Dream for Chapters habe ich mir vom Ragnar Törnqvist persönlich zeigen lassen, also der mit dem schwedischen Ö. Das musste ich dem Fabian letztens auch noch beibringen, wie das aussieht. Ja, also ein O, das so schräg durchgestrichen ist. Und also ich bin da zwar persönlich natürlich schon sehr gespannt drauf und freue mich drauf auf das Spiel, weil ich einfach weiß, dass der Ragnar Törnqvist ein guter Autor ist und gute Geschichten abliefern kann. Also wenn man halt diese Art von Spielen, die dann halt auch immer was Sakrales haben und so weiter, dann tatsächlich mag. Aber ich bin von der Grafik ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Also da hätte man wahrscheinlich, um die Atmosphäre einfach noch ein bisschen zu steigern, einfach wahrscheinlich ein höheres Budget haben müssen, um das besser umsetzen zu können. Aber es sind viele Elemente drin, wie Ambient-Dialoge und so weiter, die ich dann natürlich jetzt auch nur in Ansätzen sehen konnte, die zumindest vielversprechend sind, insbesondere in der Stadt, die halt so ein bisschen Blade Runner-mäßig ist. Und von daher ist das ja vielleicht sogar ein Punkt, der den Jörg noch ansprechen könnte. Bei Focus habe ich mir auch verschiedene Sachen angeschaut, habe unter anderem Sticks selbst anspielen können, eine halbe Stunde lang. Das gefällt mir immer noch ziemlich gut. Ist ja ein Schleich-Action-Spiel, und ich traue Focus da auf jeden Fall zu, dass sie da ein ordentliches Ding zusammenstellen. Allerdings hatte ich teilweise doch ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen künstlich wirkt, was die Spielzeit dann vielleicht ein bisschen in die Länge ziehen soll. Aber grundsätzlich eine solide Schleichmechanik, viele schöne Spezialfähigkeiten, und da werde ich sicherlich auch noch das ein oder andere Wort in der News drüber verlieren. Mordheim klammern wir mal aus an dieser Stelle, aber Act of Aggression, das hat mir richtig gut gefallen, Echtzeit-Strategiespiel. Und wie Eugene Systems das ja vorher angekündigt hat, der geistige Nachfolger von Act of War, das hat mir sowohl grafisch gefallen als auch in vielerlei anderer Hinsicht, was sie eben so gezeigt haben, was eben den Basenbau und den Abbau von Ressourcen und so weiter angeht, und auch wie die Systeme mit den Fahrzeugen funktionieren, was für eine Rolle die Umgebung spielt oder die Bewaffnung der gegnerischen Fahrzeuge, das scheint mir doch alles sehr durchdacht zu sein. Und was mir echt besonders gut gefallen hat, das mag daran liegen, dass ich ja im Strategiegenre nicht unbedingt mich absolut heimisch fühle. Was ich sehr cool fand, war wie die Formationen automatisch einnehmen. Man kann dann zum Beispiel, wenn man eine Gruppe von Panzern, sagen wir mal 10 Stück, befehligt. Da kann man mit der Maus auch einfach eine Linie ziehen und die stellen sich dann wirklich schön in einer Reihe auf. Das sah schon sehr gut aus. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das werde ich mir sicherlich mal anschauen, wenn es kommt oder wenn eine fortgeschrittene Version da ist. Aber ich hatte eben die Indies angesprochen, da war ich bei Devolver Digital, dann bei der Gelegenheit schönen Gruß an Keksus. Der wollte ja ganz gerne, dass wir das schon auf der E3 erledigen, aber da hatten wir leider keine Zeit. Aber da habe ich nochmal Broforce gespielt, diesmal auch kurz auf der PS4. Ja, ist einfach ein super unterhaltsames Ding. Habe ich in einem der vergangenen Podcasts ja schon was zu gesagt, deswegen werde ich doch nicht weiter ins Detail gehen. Und dann habe ich mir von Crow Team diesen First-Person-Puzzler angeschaut. Wie heißt der? The Talos Principle heißt der. Konnte ich jetzt nur 10, 15 Minuten anspielen, aber einfach so ein First-Person-Rätselspiel, das kein bisschen auf Action setzt, das sagt mir persönlich ja generell zu. Da werde ich sicherlich auch einen tieferen Blick wagen. Und aber dass das ausgerechnet natürlich von den Serious Sam-Machern kommt, das ist ja schon ein bisschen erstaunlich. Aber sie haben ja zumindest ihre eigene Engine dann, um sie für den Zweck gleich einzusetzen. Und ich habe noch gespielt, sowohl auf PC als auch in der PS4-Fassung, Hotline Miami 2. Ja, das wird genauso geil wie der erste Teil. Kann man nicht anders sagen. An der Maustastatursteuerung bin ich wie schon in meiner eigenen Version hoffnungslos verzweifelt. Also das finde ich ganz schrecklich. Komme ich einfach nicht mit zurecht. Mit dem Controller funktionierte das alles wunderbar. Und um nur eine Sache zu nennen, was sie eben neu drin haben, also unabhängig davon, dass es natürlich immer noch super schwer ist, da die einzelnen Ebenen zu räumen. Es gibt jetzt eine spezielle Maske, da ist man dann quasi so als eine Art Tech-Team unterwegs, wo man auch die Position der beiden verändern kann. Also mal steht der eine vorne, der mit einer Kettensäge schwingt, also der Nahkampfangriff, und der andere, der ist halt mit der Schusswaffe unterwegs. Und das ist schon sehr cool. Ja, ansonsten war es das im Wesentlichen bei mir und von daher würde ich sagen, ja, kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts.
Ach, ich dachte, gehen wir jetzt zum Abendessen. Da gehen wir nämlich jetzt hin, so eine Dreiviertelstunde. Aber der Fabian, der nichts sieht und macht den ganzen Tag, schneidet jetzt noch schnell den Podcast und jagt ihn über die pfeilschnelle Hotelleitung nach oben. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
In diesem Sinne, wo ist denn der Ausschaltknopf? Ach, so muss man das machen jetzt.